HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel des folgenden Gesprächs ausblenden müssen.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit Klaus Hofmeister und mein Gesprächspartner ist Pater Stefan Kiechle, der oberste Jesuit in Deutschland, das heißt bei den Jesuiten Provinzial. Die Jesuiten sind ein renommierter Orden, aber seit dem Bekanntwerden von Missbrauchsfällen an Jesuitenschulen auch ein Orden in den Schlagzeilen. Der offizielle Name der Jesuiten ist Societas Jesu, zu Deutsch Gesellschaft Jesu, abgekürzt SJ, was manche mit schlaue Jungs übersetzen. Aber über die zahlreichen Eigenheiten des Jesuitenordens, seine Spiritualität und natürlich über die aktuellen Probleme, darüber will ich mit Pater Stefan Kiechle ausführlich sprechen. Herzlich willkommen, Herr Pater Kiechle.
Dankeschön, Herr Hofmeister.
Sie sind seit dem 1. September 2010 an der Spitze des Jesuitenordens, seit knapp 2 Jahren also. Sie wurden ernannt in einer für den Jesuitenorden turbulenten Zeit, als nämlich klar war, dass es 100-fachen sexuellen Missbrauch an den Schulen der Jesuiten gab. Am Canisius-Kolleg in Berlin gab es die meisten Opfer. Auch am Aloysius-Kolleg in Bonn wurden Fälle aufgedeckt. Der Orden ist daraufhin in die Offensive gegangen. Sie haben unabhängige Untersuchungen eingeleitet, haben selbst das Gespräch mit den Opfern und Opfervertretern gesucht. Sie haben aufgeklärt, entschädigt, Präventionsmaßnahmen ergriffen. Pater Kiechle, mich interessiert, wie erging es Ihnen eigentlich persönlich? Hätten Sie persönlich 2009 je gedacht, dass die Jesuiten, ausgerechnet die Jesuiten, diese intellektuelle Elitetruppe der Kirche, in so einen Sumpf verstrickt sein könnte?
Das habe ich nicht gedacht, das hat eigentlich keiner gedacht, das hat keiner erwartet und wir waren auch völlig überrollt, was da auf uns zukam. Mhm. Und wir waren erschreckt. Ich selber bin mitten in der Krise in dieses Amt gehoben worden, man wird ja bei uns ernannt von dem Generaloberen in Rom. Und das war dann eine große Belastung am Anfang da, sich mit diesem schweren Thema auseinanderzusetzen.
Hat Sie das dem Orden irgendwie entfremdet?
Nein, entfremdet hat es mich nicht, sondern man kann vielleicht so sagen, ich habe eine ganz neue Seite des Ordens entdeckt, eine dunkle Seite, eine schwere Seite. Damit musste ich mich auseinandersetzen. Es ging um Aspekte wie Aufklärung, um Wahrheit, letztlich um eine Versöhnung, auch mit der eigenen Vergangenheit und Geschichte. Und das ändert dann nochmal das Verhältnis, das man zum Orden hat.
Sie haben ja auch Opfern und Opfervertretern gegenüber gesessen. In Berlin sind die Opfer ja organisiert im sogenannten eckigen Tisch. Da kommt man vermutlich in die ganze Problematik auch nochmal ganz anders rein, als wenn man das nur auf der Papierebene hat, oder?
Das waren mehrere Treffen, wo wir mit einigen Jesuiten einer Gruppe von Missbrauchsopfern gegenüber saßen. Da waren etwa 40 Männer uns gegenüber, die dann uns von ihren Erfahrungen berichtet haben. Das war sehr niederdrückend, sehr dramatisch, sehr schwer. Und wir waren dann gefragt, da Rede und Antwort zu stehen, was denn da war und wie wir jetzt mit diesen Sachen umgehen.
Es ist ja nicht nur eine Sache der Täter, also der konkreten Täter aus ihren Reihen, die also Formen von Missbrauch ausgeübt haben und in diesem Fall ja dann eben auch 100-fach, sondern es gab ja auch Rückfragen in den Orden hinein. Gab es nicht doch schon Signale von den Opfern, auch von Eltern von Opfern, die gesagt haben, hört man, da ist irgendwas nicht ganz richtig. Das wurde aber, so wie es offenbar damals Geist, Ungeist der Zeit war sozusagen, dann einfach zurückgestoßen ins Schweigen. Der Mantel des Schweigens wurde darüber gelegt. Gibt es eigentlich im Orden, jenseits der Täter, im Grunde auch nochmal die Suche, wer war damals verantwortlich, wer hat was falsch gemacht und auch mit Konsequenzen?
Also das eine Verbrechen ist der Missbrauch selbst und das zweite Verbrechen ist das Wegschauen derer, die da verantwortlich waren. Und dieses zweite Verbrechen ist noch mal ganz heikel und ganz schwierig. Wir haben heute natürlich noch viele Mitbrüder, vor allem ältere Jesuiten, die damals in Verantwortung waren. Sie waren Rektor in den Kollegien, wo das passiert ist, oder Provinziale, die die Verantwortung dann für die ganze Provinz hatten. Sie haben damals weggeschaut oder genauer gesagt nicht hingeschaut. Da war ganz viel Scham, ganz viel Betroffenheit. Da war auch so das Grundgefühl, was nicht sein darf, das kann auch gar nicht sein. Man konnte sich das gar nicht vorstellen, man konnte damit gar nicht rechnen. Also hat man das lieber gleich wieder beiseite geschoben. Das war so die Reaktion damals. Es ist leicht, aus der Gegenwart über die Leute damals jetzt zu rechten. Aber natürlich muss man über Verantwortung sprechen und diese Verantwortung eingestehen. Da sind wir an langen, intensiven Gesprächen dran.
Es gibt ja Täter, die aus dem Orden hinausgetreten sind. Einige sind verstorben, andere leben noch in den eigenen Reihen, zum Teil im Altersheim, in einem jesuitischen Altersheim. Wie ist es eigentlich, diesen Tätern zu begegnen?
Ja, also die meisten sind ausgetreten oder gestorben. Wir haben eigentlich einen einzigen, der bei uns lebt. Er lebt, wie Sie sagen, in einem Altenheim. Ihm zu begegnen ist nicht leicht. Er selber hat Taten eingeräumt und auch da um Entschuldigung gebeten, aber das ist nicht leicht. Und diese Männer in unserem Orden, es gilt auch für andere Orden, auch für Diözesen, die sind und bleiben natürlich Priester. Und auch ihnen muss man mit einer gewissen Brüderlichkeit und Barmherzigkeit begegnen. Man kann sie nicht einfach ausgrenzen oder ausstoßen oder wegdrücken.
Was war für Sie jetzt in den letzten 2 Jahren der wichtigste Lernprozess Ihres Ordens? Denn ich glaube, kein anderes Thema hat Sie in den letzten 2 Jahren so beschäftigt wie dieses. Wenn Sie eine vorläufige Bilanz ziehen würden, was hat der Jesuitenorden gelernt, was er vorher noch nicht wusste?
Also ein wichtiger Lernprozess war, das Leid der Opfer wahrzunehmen und tiefer zu verstehen und anzuerkennen. Das war wahrscheinlich das Erste und Wichtigste. Und das ist aber gesamtgesellschaftlich in diesen Jahren jetzt ein Lernprozess gewesen. Das Zweite war das Nicht-Wegschauen, das Ernstnehmen und die Prävention. Alles, was mit Aufklärung zu tun hat, dieses Rückblickende, hat etwas mit Wahrheit und Versöhnung zu tun. Das ist ein ganz zentraler Prozess und der wiederum hilft uns auf die Zukunft hin, solche Dinge, wenn es irgend geht, zu vermeiden.
Würden Sie sagen, dass die Krise ausgestanden ist oder wo befinden Sie sich?
Nein, ausgestanden ist sie nicht. Wir sind in der großen Öffentlichkeit jetzt viel weniger präsent als am Anfang. Wir haben insofern viel aufgearbeitet, als wir mit den Opfern, die sich gemeldet haben, geredet haben, als wir Zeichen der Anerkennung gesetzt haben, auch finanzielle Zeichen. Da ist der große Berg, wenn man so sagen will, abgearbeitet. Aber es bleibt noch einiges nachhängen, was weitergeht, wo wir weiterarbeiten und weiter Gespräche führen. Es kann auch immer sein, dass nochmal neue Dinge kommen. Und in puncto Prävention, was die Zukunft anbetrifft, sind wir mittendrin, da Linien zu legen.
Sind eigentlich als Folge der Missbrauchskrise äußere Beschädigungen des Ordens eingetreten, also etwa Austritte oder aber, dass man sagt, wir melden unsere Kinder nicht mehr bei den Jesuiten an in den Schulen?
Das war interessanterweise kaum der Fall. Also die Leute, die uns kennen, haben eher Vertrauen signalisiert und uns gesagt, wir finden großartig, wie ihr die Sache aufarbeitet. Wir haben Vertrauen und wir werden weiter unsere Kinder in eure Schulen schicken. Auch Spenden, die wir manchmal bekommen, die sind nicht zurückgegangen. Eintritte sind nicht zurückgegangen. Also auf der Ebene gibt es keinen Vertrauensverlust. Leute, die weiter weg sind, die uns mehr aus den Medien kennen, da gibt es sicher viel Vertrauensverlust.
Pater Stefan Kichle, oberster Jesuit in Deutschland und das heißt offiziell Provinzial der Jesuiten in der deutschen Provinz, ist unser Gast im HR2 Kultur Doppelkopf. Und Sie haben uns auch Musik mitgebracht von Johann Sebastian Bach aus den Partiten für Violine Solo, die Nummer 1, gespielt von Midori Seiler. Welchen Bezug haben Sie zu dieser Musik, Pater Kichle?
Das ist eine wunderschöne Musik, völlig zeitlos, wirkt ganz modern und sie gibt mir einfach auch Ruhe immer wieder, wenn ich sie höre.
HR2 Kultur, der Doppelkopf heute mit Klaus Hofmeister und Stefan Kichle, dem Provinzial der Jesuiten für Deutschland, Dänemark und Schweden, aber darüber später noch mehr. Pater Kichle, Sie sind Jahrgang 1960, also jetzt 52 Jahre alt, und Sie haben ein Leben an vielen Stationen hinter sich. Sie haben in Freiburg und Jerusalem studiert, sind dann 1982 der Gesellschaft Jesu, den Jesuiten, beigetreten. Danach folgten Studien in München und Frankfurt, ein Promotionsstudium in Paris, ein Auslandsaufenthalt in Chile. Sie waren 3 Jahre Studentenpfarrer in München, dann 9 Jahre Novizenmeister ihres Ordens in Nürnberg, dann City-Seelsorger und Exerzitienbegleiter in Mannheim, und Sie sind jetzt oberster Jesuit mit Sitz in München. Sie haben recht oft Ihre Orte und Aufgaben gewechselt. Jobhopping würde man das im Management wahrscheinlich nennen. Ist das typisch für einen Jesuiten?
Das ist ein bisschen typisch bei uns, ja, und zwar seit Jahrhunderten. Wir haben so eine Mobilität, die bei uns ein bisschen zum Ideal gehört, dass man immer wieder an neue Orte geht, sich auf Neues einlässt, zu neuen Aufgaben gesendet wird und sich darauf einlässt und dann immer auch flexibel bleibt, ein bisschen jung bleibt und immer wieder was Neues macht. Mhm.
Was bedeutet das denn für Sie persönlich? Denn das sind ja auch immer wieder Abschiede. Das ist auch die Frage, wie binde ich mich an einem Ort auch menschlich an? Sind Sie ungebunden?
Ja. Einerseits soll man an einem Ort sich auf die Menschen ja einlassen, man geht Bindungen und Beziehungen ein. Andererseits soll man sie dann wieder loslassen und an einen neuen Ort gehen mit neuen Bindungen. Das ist nicht immer einfach. Das braucht auch eine große innere Freiheit und eine Fähigkeit, sich an neue Umstände und neue Menschen auch zu gewöhnen.
Man darf die Jesuiten, obwohl sie Ordensleute sind, ja nicht Mönche nennen, denn das wäre, glaube ich, falsch, oder?
Mönche in der Tradition der Kirche, das sind Ordensmänner, die in einem Kloster leben, in Klausur abgeschieden, die täglich das Chorgebet miteinander beten. All das machen wir nicht. Wir sind eher mobil unterwegs, haben wenig gemeinsames Gebet, sondern sind ganz auf die seelsorgerliche Arbeit konzentriert.
Im Grunde sind Sie ja auch ein Stück dann Einzelkämpfer, oder? Wenn Sie zum Beispiel sich zu den Gebetszeiten nicht zusammenfinden, die Benediktiner beten 5-mal am Tag und bei Ihnen muss man wahrscheinlich fragen, wo ist der Pater Kichle gerade? Und dann sagten die anderen, keine Ahnung.
Ja, die anderen wissen schon meistens ungefähr, wo ich bin. Was das Gebet anbetrifft, wir feiern gemeinsam Eucharistie jeden Tag oder fast jeden Tag. Da gibt es schon gemeinsame Elemente, aber ansonsten ist vieles individuell. Und in der Arbeit, früher waren Jesuiten totale Einzelkämpfer, heutzutage haben wir entdeckt, dass wenn man Dinge zusammen macht, zusammenarbeitet, 2 sind mehr als 1+1. Und das ist nochmal wirksamer und besser, wenn man mehr zusammenarbeitet.
Mhm. Ich kann mich erinnern, ich habe hier in München studiert, bei der Fronleichnamsprozession, da laufen dann ja auch immer die Ordensleute auf und dann gibt es diese Kohorten von schwarzgewandeten Schwestern, dann kommen die Benediktiner und so weiter und dann kommt irgendwann die Gruppe mit den Jesuiten und jeder ist anders angezogen und das ist sozusagen das Bild der Individualität pur.
Genau, wir haben kein festes Ordensgewand, sondern kleiden uns bürgerlich und da gibt es auch Verschiedenheiten, verschiedene Stile und das darf auch so sein bis zu einem gewissen Grad.
Aufgaben und Ämter, auch die Ihre Aufgabe, nämlich als Provinzial, als oberster Jesuit, die werden im Jesuitenorden nur auf Zeit vergeben. Das heißt ja auch für Sie im Grunde eine Amtszeit als Chef, das sind dann glaube ich 6 Jahre, und dann zurück ins Glied.
Genau. Man wird ernannt für so ein Amt, man kann sich das nicht aussuchen, man strebt es auch nicht an, man darf es nicht anstreben, sondern man wird erwählt und dann ernannt, hat das ein paar Jahre und dann tritt man zurück ins Glied. Mhm. Das ist so ein altes Prinzip, das verhindert, dass sich Machtstrukturen verfestigen, das verhindert, dass Leute allzu sehr in den Kategorien Karriere und Aufstieg denken. Man hat eine Zeit lang die Verantwortung und dann geht's zurück. Das ist eigentlich psychologisch auch sehr heilsam.
Und wäre eigentlich auch eine gute Idee für Bischöfe, oder?
Das sagen manche. Mir selber steht es nicht zu, anderen Leuten einen Rat zu geben. Aber wenn Zeiten etwas begrenzter werden oder das Ende klarer festgelegt ist, das könnte, glaube ich, in vieler Hinsicht durchaus hilfreich sein.
Sie sind bestimmt worden für dieses Amt. Also da hat der General Ihres Ordens, der in Rom sitzt, wahrscheinlich hier rumgefragt, wer eignet sich denn eigentlich? Und dann fiel Ihr Name und dann sind Sie bestimmt worden. Gerade in der Zeit, in der Sie damals bestimmt wurden, also auf dem Höhepunkt dieser Missbrauchsgeschichte, hätten Sie wahrscheinlich Nein sagen wollen. Geht das?
Ich hätte durchaus Nein sagen wollen, aber das geht nicht. Man hat dann eben in dem Gelübde des Gehorsams eben auch die Pflicht, so etwas anzunehmen. Übrigens, ausgewählt worden bin ich noch, bevor die Bombe des Missbrauchs sozusagen hochgegangen ist. Aber veröffentlicht wurde die Ernennung dann, als sie gerade mitten am Platzen war.
Der Jesuitenorden ist eine streng hierarchische Organisation, ja, militärisch oder wie immer man will, eben hierarchisch. Es gibt immer, alle Leitungsposten werden bestimmt, bis auf die des Generals. Der wird nämlich gewählt und da gibt es ein hochinteressantes Modell, wie die Jesuiten ihren obersten General wählen. Können Sie das mal schildern?
Ja, der Generalober in Rom ist der einzige, der auf Lebenszeit gewählt wird. Das macht man einfach, damit eine lange Kontinuität drin ist. Wenn da ein neuer fällig ist, dann kommen etwa 200 Delegierte aus aller Welt zusammen in Rom. 4 Tage sind sie eingeschlossen in einem Haus. In diesen 4 Tagen gibt es eine sogenannte Murmuratio, ein Gemurmel. Man murmelt, wer denn der geeignete Mann sein könnte. Wobei die 200 kennen sich ja nicht. Es gibt auch keine Kandidatenliste, jeder ist wählbar. Und die 200 reden dann in Einzelgesprächen, meistens über Dritte. Du kennst doch den, wie ist denn der? Oder du kennst doch jenen, ich habe gehört, der, siehst du das auch so? Und da wird 4 Tage lang in Einzelgesprächen geredet, dann treten alle zusammen, beten eine Stunde schweigend in der Kapelle, wo sie nochmal drum bitten, dass sie eine gute Wahl treffen. Und dann wird gewählt. Und meistens ist im ersten oder spätestens im zweiten Wahlgang wird mit absoluter Mehrheit ein Kandidat zum Generaloberen gewählt.
Faszinierend, dass das funktioniert.
Ja.
Ordenschristen legen ja normalerweise 3 Gelübde ab, Armut, Keuschheit, Gehorsam. Die Jesuiten legen ein 4. Gelübde ab, die Verfügbarkeit für den Papst. Das hat den Jesuiten den Ruf als einer Streitmacht des Papstes eingetragen. Was heißt das konkret, dieses 4. Gelübde?
Vom Gründer her, Ignatius von Loyola, war die Idee, dass sich da besonders qualifizierte, gebildete Seelsorger dem Papst zur Verfügung stellen für Aufträge, die er hat in aller Welt. Einfach deswegen, weil er eine universale Verantwortung hat. Damals gab es wenig qualifizierte Priester, die auch gebildet waren und studiert waren. Und mit den Jesuiten hatte der Papst da Leute, die er zu diplomatischen und seelsorgerlichen Aufträgen schicken konnte. Das war die Gründungsidee und das gilt eigentlich bis heute. Bis heute ist es so, dass der Papst uns bestimmte Aufträge manchmal erteilt, die speziell wir machen sollen. Mhm. Zum Beispiel, dass wir uns in besonderer Weise mit den modernen Wissenschaften, Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften und so weiter, intellektuell auseinandersetzen, um da vom christlichen Glauben her im Gespräch zu sein und auch Antworten zu formulieren.
Eines Ihrer wichtigsten Werke ist ja auch die Gregoriana, die größte päpstliche Universität in Rom. Es gibt ja, glaube ich, auch die Astronomie, die Sie unter sich haben. Und der Papstpressesprecher ist im Moment ein Jesuit. Wie steht Papst Benedikt XVI. Zum Jesuitenorden?
Papst Benedikt schätzt die alten Orden, nicht nur uns Jesuiten, sondern auch andere, Benediktiner, Franziskaner, glaube ich, sehr. Auch was sie an geistiger Tradition mitbringen, an ihrem Wirken mit speziellen Aufträgen und speziellen Wirkstätten, die sie haben. Das schätzt er und deswegen hat er uns neu auch neue Aufträge gegeben, mehr als sein Vorgänger.
Also Sie haben dieses 4. Gelübde, die Verfügbarkeit für den Papst, wohin er sie sendet, welche Aufträge er ihnen gibt. Andererseits kenne ich persönlich auch Jesuiten, die sich auch öffentlich relativ kritisch äußern über den Papst, so über die Kirche. Gibt es da Probleme zwischen Papstgehorsam und Papstkritik? Gelegentlich?
Das Papstgelübde ist in erster Linie ein Sendungsgelübde. Er sendet uns mit Aufträgen. Das heißt nicht, dass man in allen Einzelheiten, was der Vatikan und der Papst macht, jetzt immer genau einer Meinung sein muss. Es gibt ja auch so etwas wie eine Kritik aus Loyalität, dass jemand, der ganz loyal ist und wirklich einem Papst dienen will, dennoch sogar aus Liebe kann man sagen, manchmal ein kritisches Wort auch sagt, in der Hoffnung, dass sich die Dinge gut weiterentwickeln.
Stefan Kichle, oberster Jesuit, wir hören jetzt eine Cembalo-Sonate von Domenico Scarlatti, die Sie ausgewählt haben für diesen HR2-Kultur-Doppelkopf. Warum haben Sie dann zu Scarlatti gegriffen?
Das sind wunderbare kleine Miniaturen, diese Sonaten, die ganz klein und zart, manchmal auch lauter und aggressiver, wunderschöne Musik bieten.
H2 Kultur Doppelkopf mit Klaus Hofmeister. Mein Gast ist der Jesuit Stefan Kichle, Chef von etwa 390 Jesuiten in Deutschland, Dänemark und Schweden. Im Ordensjargon heißt das Provinzial, Oberer der deutschen Jesuitenprovinz. Herr Kichle, Sie haben sich in Ihrer Promotion und in zahlreichen Büchern mit der Spiritualität Ihres Ordensgründers beschäftigt und sich auch von ihm erkennbar begeistern lassen. Ignatius von Loyola stammt aus dem 16. Jahrhundert. Fast 500 Jahre trennen uns von dieser Zeit. Was davon kann Sie denn persönlich auch ein halbes Jahrtausend danach noch am meisten begeistern?
Am meisten begeistern? Ja, vielleicht ist es so die Freiheit, die Ignatius, der Gründer, hat und die er auch den Leuten, die seinen Wegen folgen, lässt. Freiheit, man macht Exerzitien, also geistliche Übungen, methodisch angeleitet, Meditation mit Schrifttexten, auch mit anderen Texten, mit Bildern zum Teil. Und das wird einerseits streng methodisch angeleitet und man macht dann persönlich in der Stille, im Schweigen solche Übungen. Andererseits eine unglaubliche Freiheit, dass ich das einbringen kann, was mir wichtig ist, was ich von meiner Lebensgeschichte an Anliegen und Themen mitbringe, was meine Sehnsucht ist, meine Hoffnung, meine Wünsche, meine innersten Dinge, die ich da hineinlegen will. Das darf da hineinkommen und das wird begleitet und das darf im Gebet vor Gott da sein und damit gehe ich dann Wege mit Gott.
Es gibt einen wichtigen Grundsatz in der Spiritualität des Ignatius von Loyola, die den Jesuitenorden zutiefst bestimmt. Das ist dieser Satz, Gott in allen Dingen suchen und finden. Gott in allen Dingen suchen und finden, das ist ein sehr positives Weltverhältnis. Man geht in die Welt, nicht um Gott sozusagen im Gepäck jemandem zu bringen, sondern man findet ihn.
Ja, der Glaube ist, dass Gott in allen Dingen irgendwo präsent ist. Er hat sie ja geschaffen, er ist darin gegenwärtig, er leitet sie. Und wenn man Gott finden will, muss man sich nicht aus der Welt zurückziehen, hinter Klostermauern oder sonst wie in einen abgeschlossenen Raum, sondern man geht hinein in die Welt, zu den Menschen, zu den Dingen und begegnet der Welt und in allen Begegnungen, in allem, was ich sehe, erfahre, erlebe, auch in schmerzhaften Prozessen, da kann ich die Anwesenheit und die Gegenwart und auch vielleicht die Führung Gottes erfahren und spüren.
Das ist ja schon etwas anderes, als wenn man so ein bisschen die böse Welt missioniert. Ich stelle fest, dass heute oft das Reden über die Welt von kirchlicher Seite eher doch durch Angst und Misstrauen bestimmt ist. Auch die Rede des Papstes von der Diktatur des Relativismus, als ob wir eine Welt haben, in der eine Diktatur herrscht. Mit Sicherheit ist da irgendwo was Wahres dran. Andererseits ist es doch, scheint es ein eher negatives Weltverhältnis zu spiegeln.
Ja, ich glaube, das ist so eine Grundgefahr in der Kirche oder in der Spiritualität, dass man Welt abwertet, negativ, böse, verdorben, krank, kaputt. Und dann Kirche ist irgendwie dann positiv und da läuft es gut. Und so stimmt das ja gar nicht. In der Welt gibt es so viel Gutes und auch in der Kirche gibt es so viel nicht so Gutes. Siehe Missbrauch als ein ganz dramatisches und aktuelles Beispiel. Böse und gut geht ja überall durch und wir Jesuiten versuchen, positiv auf die Welt zuzugehen, allerdings mit wachem Gespür, was ist daran gut und gesund und heil und was ist schlecht und krank und kaputt. Mhm. Um das zu entdecken, haben wir diese Lehre der Unterscheidung der Geister, wie es heißt, also diese Wahrnehmung, was kommt von welchem Geist und was führt letztlich zu Heil, zu Gutem und was führt ins Unheil, ins Verderben. Das frühzeitig wahrzunehmen und dann richtig damit umzugehen, das Böse wirklich abzulehnen, zu bekämpfen und das Gute zu fördern, das ist so das Grundanliegen unserer Spiritualität.
Und das fängt natürlich wahrscheinlich bei jedem Jesuiten selber an, diese Unterscheidung der Geister, oder?
Genau, das fängt bei jedem selber an, durch den eigenen geistlichen Weg, Exerzitien, die man macht, die ganze spirituelle Ausbildung im Noviziat, in all den Jahren danach, dass ich bei mir entdecke, wo sind in mir Strebungen, die führen zu Gutem, Heilsamen, und wo sind in mir Strebungen, die auch egoistisch sind oder weltfremd oder von Angst besetzt, dass ich dann diesen nicht so sehr folge, sondern den Guten folge.
Mhm. Wo ist denn der Ort, wo Jesuiten diese Selbstbetrachtung, die dann ja auch eine Weltbetrachtung ist, einüben?
Also einüben im Noviziat, das sind Häuser, die ein bisschen in Stille sind und etwas abgeschieden. Einüben auch in Exerzitienkursen, die macht man in Exerzitienhäusern. Das sind spezielle Häuser, wo man für eine Zeit lang leben kann und in der Stille dann diese Dinge einübt. Aber natürlich soll man sie einüben auch in allen Dingen, im Alltag, ständig, in allem, was man tut und erlebt. Die eigenen inneren seelischen Regungen, wie wir sagen, also Gefühle und Gedanken und Sehnsüchte und Dinge, die mich motivieren oder die mich von etwas abhalten, die mich hindern, wahrnehmen, ehrlich sich eingestehen, was da ist und dann eben unterscheiden, was führt wohin, was führt zum Guten, was führt zum Bösen.
Sie sind ja als Jesuiten nicht so kontemplativ wie betrachtende Orden, die sich dann wirklich Stunden ins Gebet, ins persönliche Gebet und auch ins kollektive, ins liturgische Gebet versenken. Aber sie können ja auch nicht nur aktiv sein. Also an welcher Stelle sozusagen, was gibt es unverzichtbare Zeiten der Selbstbesinnung, wo man dann wirklich diese Unterscheidung vornehmen kann?
Jeder Jesuit nimmt sich normalerweise täglich eine bestimmte Zeit des persönlichen Betens. Das ist eine halbe Stunde, eine Stunde, eineinhalb Stunden. Oft auch Eucharistie wird gemeinsam gefeiert, aber auch eine stille, ganz persönliche Zeit. Das ist wichtig, das ist unverzichtbar. Andere Orden haben natürlich viel mehr, wir haben wenig und dafür gehen wir in die Seelsorge. Aber ein Grundelement davon ist unverzichtbar.
Schauen wir nochmal auf die Gesellschaft. Sie haben eben gesagt, Sie haben ein positives Weltverhältnis. Sie suchen auch das Gute in der Welt. Sie suchen Gott in allen Dingen. Das heißt eben auch in der Wissenschaft, in der Kultur, eben auch außerhalb von den Kirchen und den weihrauchgeschwängerten Kirchenräumen. Woher, glauben Sie, kommt eigentlich die Versuchung für viele Menschen heute, dass man sagt, ach, Kirche, das muss so ein klerikaler Sonderraum sein mit guten Liturgien, möglichst lateinisch, also so, dass manche Leute vor allen Dingen auch solche Erwartungen an die Kirche richten. Woher kommt das?
Ich vermute, das kommt auch daher, dass die Welt heute für viele Leute verwirrend ist. So bunt, so vielfältig, so chaotisch, so ein Durcheinander, so viele Möglichkeiten und dann sind sie verwirrt und orientierungslos, wissen nicht, was sie jetzt tun sollen, wie sie etwas tun sollen, was jetzt Sache ist, wie es weitergeht. Es sind Ängste da vor der Zukunft. Und dann sucht man in einem Binnenraum der Kirche, sucht man Halt, Orientierung, klare Formen, strenge Ordnung, eine eindeutige Lehre, klare Aussagesätze, dann weiß ich, woran ich mich halten kann. Ich glaube, das ist eine Versuchung. Natürlich brauchen wir ein Grundfundament, das Halt und Orientierung gibt, aber neben dem Fundament gibt es auch vieles, was nochmal frei ist und beweglich und vielfältig sein muss, auch in der Kirche.
Der Jesuitenprovinzial Stefan Kichle ist dieser Meinung und er ist Gast im HR2 Kultur Doppelkopf. Im Gepäck hat er jetzt ein Stück von Franz Schubert, das Allegro Moderato aus der Sonate für Violine und Klavier, Deutschverzeichnis 408. Herr Pater Kichle, ich habe den Eindruck, am liebsten sind Ihnen Stücke, wo einzelne Instrumente zur Geltung kommen, wo die Individualität eines Instrumentes zum Aufscheinen kommt.
Ja, ich habe auch sehr gerne Gesang, aber auch Instrumente, die nochmal in so einem einzelnen Musikstück nochmal ganz stark Gefühle ausdrücken und ansprechen. Und bei Schubert ist das besonders der Fall.
Thank you.
Im Doppelkopf in HR2 Kultur mit Klaus Hofmeister ist Stefan Kichle, der Leiter der deutschen Provinz des Jesuitenordens, zu Gast. Pater Kichle, wie kommt es eigentlich, dass zur deutschen Provinz der Jesuiten auch Dänemark und Schweden zählen?
1872 hat Bismarck mit den Jesuitengesetzen ja alle Jesuiten aus Deutschland rausgeworfen. Ganz plötzlich. Und das waren weit über 1000. Und die mussten sich außerhalb neue Aufgaben suchen. Und ein Teil davon ist dann eben nach Skandinavien. Das waren ganz lutherische Gebiete, in denen aber durch die Industrialisierung erstmals wieder einige Katholiken waren, die vom Ausland dahin kamen. Und die haben Jesuiten geholt. Und für die war man dann Seelsorger, hat auch Schulen, Pfarreien dort gegründet und hat damit katholische Kirche in Skandinavien überhaupt erst wieder begründet nach der Reformation. Dass dann dort ein Bistum entstanden ist, das kam alles viel später.
Und Sie sind noch expansiv in den nordischen Ländern. Sie haben in Uppsala mit dem Newman-Institut 2010, vor 2 Jahren, die erste staatlich anerkannte katholische Hochschule in den nordischen Ländern seit dem 16. Jahrhundert gegründet. Das ist ja schon eine noch historische Expansion, die Sie da vornehmen.
Ja, es gibt gerade in Schweden eine sehr lebendige katholische Kirche, wo auch zum Teil intellektuelle und gebildete Leute konvertieren, also katholisch werden. Und da gab es einen großen Hunger auch nach theologischer Bildung. Und wir haben dann mit dem Institut vor einigen Jahren schon klein angefangen. Und inzwischen seit 2 Jahren ist es eben eine staatlich anerkannte theologische Fakultät. Das ist ein sehr wichtiger Dienst für die Kirche in den nordischen Ländern.
Sie wurden am 1. September 2010 Provinzial und sind jetzt Chef von rund 390 Jesuiten. Weltweit gibt es rund 18.500 Jesuiten. Das ist der größte Männerorden der katholischen Kirche. Wie steht denn Deutschland so im weltweiten Ranking da, eher so als sterbende Region? Und wo vor allen Dingen geht es bergauf?
Bergauf geht's vor allem in Afrika und in Asien, auch etwas in Lateinamerika. Dort gibt es ganz viel Nachwuchs und die Zahlen steigen langsam an. Europa und Nordamerika ist überaltert, die Zahlen gehen zurück. Wir sind aber nicht sterbend, sondern wir haben Nachwuchs. Wir hatten immer welchen. Der ist zwar wenig, aber es sind sehr qualifizierte Leute, die sich bei uns melden und Jesuit werden wollen. Und insofern sind wir zuversichtlich, auch bei uns mit unseren Dienst und Aufgaben in Zukunft weitergehen zu können.
Sie waren ja selbst 9 Jahre lang Novizenmeister. Das heißt, viele von denen, die jetzt so noch nachkommen, das sind ihre Kinder sozusagen. Ja. Was zeichnet sich da ab? Wer interessiert sich für den Jesuitenorden? Sind das Leute, die schon auch Ausbildung gemacht haben? Oder ist das so der klassische Weg aus den Kollegien heraus, aus den Schulen heraus?
Früher kamen die meisten aus den Kollegien und die meisten sind gleich nach dem Abitur eingetreten. Heute sind es wenige aus den Kollegien. Die meisten kommen von Hochschulen und das durchschnittliche Alter ist eher Ende 20 für den Eintritt. Also die Dinge reifen etwas länger und dann kommen Entscheidungen. Die Leute bringen mehr Lebenserfahrung mit, das hat auch viele Vorteile und gehen dann einen sehr ernsthaften und guten Weg im Orden.
Aber Sie müssen sich auch in Deutschland darauf einstellen, dass bei dem Altersdurchschnitt, den Sie jetzt haben, der liegt, glaube ich, Ende 60 oder sowas, dass in den nächsten Jahren auch zunächst mal die Zahlen noch geringer werden.
Ja, 64 ist ja ungefähr der Altersdurchschnitt. Und wir haben schon viele Häuser geschlossen, schließen auch dieses Jahr 4 Häuser, kleine Häuser nur, aber immerhin. Und wir werden weiter schrumpfen. Allerdings wollen wir unsere Einrichtungen, die Zentralen, Schulen, Hochschulen, Zeitschriften, Bildungshäuser, Kirchen, die wir haben, wollen wir im Wesentlichen weiterführen, auch mit verringerten Kräften und mit mehr Mitarbeit durch Nicht-Jesuiten.
Sie haben eben schon angedeutet, welche Aufgaben Sie in Deutschland übernommen haben. Sie haben 4 Hochschulen und Fakultäten, Sie haben 4 Gymnasien, Sie haben Bildungs- und Exerzitienhäuser, sind publizistisch tätig mit eigenen Zeitschriften, 4 an der Zahl. Es gibt Studierendenseelsorge, auch Seelsorge in Vereinen und Kirchen. Man sieht die Jesuiten von außen ja eher so als Bildungsorden, also im Grunde doch auch zuständig für die geistlich besser Begüterten, sage ich mal, mit den kirchlichen Privatschulen, die sie betreiben, mit den Internaten und Hochschulen. Ist das die Hauptsache des Engagements? Wollen Sie auf dieser Spur hauptsächlich bleiben?
Weltweit sind wir sicher ganz stark ein Bildungsorden. In der dritten Welt machen wir sehr viel Bildungsarbeit auch für arme Leute, arme Schichten. Bei uns in Europa ist das etwas weniger der Fall. Und doch bemühen wir uns, die Bildungseinrichtungen auch zu öffnen für Kinder, Jugendliche, Studierende aus ärmeren Schichten, zum Teil mit Stipendien, die gegeben werden und so weiter. Da sind wir noch ein bisschen am Anfang, aber die Zielrichtung geht auch in diese Richtung.
Wie erleben Sie als Leiter eines großen Ordens in Deutschland, eines wichtigen Ordens in Deutschland, die Lage der katholischen Kirche? Es wird ja sehr viel von einem Problemstau gesprochen, also alle möglichen Leute erwarten von der Kirche Reformen und sie verweigert sich so fast komplett, kann man sagen. Andere sagen, es gibt gar keine Krise der Kirche, die Leute müssten einfach nur freudiger glauben. Es gibt also im Grunde eine Glaubenskrise. Wo würden Sie sich einordnen? Wo liegt im Moment es am schlimmsten im Argen?
Also die Alternative Glaubenskrise oder Kirchenkrise würde ich nicht gelten lassen. Das ist sicher beides. Der Glaube geht zurück. Die Bevölkerung, die sozusagen kirchlich engagiert ist, der Kirche anhängt und wirklich in der Kirche präsent ist, die ist schon dramatisch weniger geworden, wird weiter weniger, vor allem weil die junge Generation großenteils weit weg ist. Also das ist sicher eine Glaubenskrise und zugleich ist es eine strukturelle Krise der Kirche, wo es sicher viel Reformstau gibt, wo es viel Polarisierung gibt, wo es viel auch herbe Auseinandersetzung gibt, die oft so fruchtlos wirkt. Und ich glaube, die Kirche muss an beidem arbeiten. Einerseits an ihren eigenen Strukturen und ihrer Organisation und andererseits geht es selbstverständlich um den Glauben.
Die Kirche als Institution schrumpft, also das spezifische Gewicht der katholischen Kirche als Großinstitution in Deutschland nimmt ab. Das kann man auf vielen Feldern unabweisbar beobachten. Ist das eine Entwicklung, die Sie persönlich mit Schmerz erfüllt oder würden Sie sagen, gut, Zeiten wandeln sich?
Also Kirche als politischer Player, der vor allem Einfluss hat, das war früher mal stärker. Wenn das weniger wird, da wäre ich nicht so traurig. Das ist nicht unser Hauptanliegen. Das ist nicht der Auftrag der Kirche. Der Auftrag ist eher ein anderer. Dass Kirche allerdings in der Bevölkerung präsent bleibt, zum Beispiel auch durch Schulen oder Krankenhäuser und Sozialeinrichtungen aller Art, wenn das sehr stark zurückginge, das fände ich sehr schade, denn da ist der eigentliche Auftrag der Kirche und da soll sie präsent bleiben und ihren Dienst weiter erfüllen.
Also kein Entweltlichungsprogramm in einem missverständlichen Sinn. Der Papst hat ja diese Entweltlichung gefordert. Wie diskutieren Sie das als Jesuiten?
Was der Papst da wirklich gewollt hat, da gibt es ja ganz viele Exegeten, die ganz Unterschiedliches sagen. Das weiß keiner so richtig. Das Wort selber ist sicher schwierig zu deuten. Entweltlichung ja in dem Sinn, dass die Kirche sehr reich ist und manchmal sehr bürokratisch und ein bisschen aufgebläht. Und da kann man sicher einiges abbauen und zurücknehmen. Entweltlichung in dem Sinn, dass sie sich aus der Welt zurückzieht und sich nicht mehr engagiert für die Menschen, das meint er wohl kaum und das kann es auch nicht sein.
Das war's schon hier im HR2 Kultur Doppelkopf mit Pater Stefan Kichle, dem Provinzial der deutschen Provinz der Jesuiten, zu der erstaunlicherweise, wie wir hörten, auch Dänemark und Schweden gehört. Wenn Sie sich für den Jesuitenorden und seine Spiritualität interessieren, dann empfehle ich Ihnen dazu Bücher von Stefan Kichle, unter anderem Ignatius von Loyola, Leben, Werk, Spiritualität, erschienen im Echter Verlag. Dort gibt es auch eine sehr interessante Reihe mit dem Obertitel Ignatianische Impulse, wo die ignatianische Spiritualität in ganz vielen Facetten aufgeblättert wird. Auch da gibt es Titel von Pater Kichle, unter anderem über das Spielen und über die Macht. Mehr dazu finden Sie natürlich im Internetangebot von hr2 Kultur, www.hr2kultur.de. Zum Abschluss hören wir gleich noch die Messe des Jesuites de Peking, die Pastorale daraus von Teodorico Pedrini. Der ist der Komponist. Was steckt hinter dieser Auswahl letztlich, Pater Kichle?
Die Jesuiten haben in der Barockzeit schon, 17. bis 18. Jahrhundert, Missionare gehabt, die in den Missionsgebieten Südamerika oder auch China komponiert haben und dann mit den Christen dieser Länder diese Musik aufgeführt haben. Das ist großenteils wiederentdeckt worden, wird jetzt wieder aufgeführt und ist ein sehr interessantes Zeugnis für die damalige Kultur und Arbeit der Jesuiten.
Das hören wir gleich noch. Vorher verabschiede ich mich noch. Mein Name ist Klaus Hofmeister und vor allen Dingen bedanke ich mich herzlich für das Gespräch bei Ihnen, Pater Kichle. Alles Gute für Ihre weitere Amtszeit als oberster Jesuit.
Herzlichen Dank, Herr Hofmeister.
Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, weiterhin anregende Radiostunden mit HR2 Kultur.
HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel ausblenden müssen.